Vielen Dank für die musikalische Hinführung zum Thema, dass Gott redet durch sein Wort und dass wir diese Worte so hören, dass sie uns auch Frieden bringen und Gutes, uns auch anregen, dass unser Leben durch das Wort verändert wird. Wie schon gesagt, mein Name ist Heinrich Weidmann. Ich habe die Freude und das Privileg, als pensionierter Pastor in Gemeinden hier und da auszuhelfen. Heute bin ich wieder mal hier bei Ihnen in Bad Nauheim. Es ist sehr schön. Wir sagten, schade, dass es heute so regnet. Wir waren schon mal hier im Februar vor ein paar Jahren und da gingen wir dann durch den Park spazieren. Da blühten die Blumen schon, die Krokusse und alles war schön. So, das ist uns heute wahrscheinlich nicht so vergönnt. Umso besser können wir zuhören. Das Wort, das uns heute für die Predigt gegeben ist, ich habe mir es überschrieben, göttliche Chirurgie. Ein heilsames Wort für Leib und Seele, für Herz und für Geist. Ich lese dazu aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 13. Das ist auch offiziell in den Kirchen, Land auf, Land ab, der heute vorgegebene Predigttext. Dort heißt es im Hebräerbrief, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Soweit das Wort Gottes. Ihr lieben Freunde, Bibelworte, Verse, einzeln gelesen, können manchmal auf falsche Fährten führen oder auch von ihrem eigentlichen Sinn und Zweck ablenken. Das passiert immer dann, wenn man so selektiv so bestimmte Körnlein für sich, herauspickt. Es ist so, das Wort Gottes an sich, auch als ein einzelner Vers, hat Bedeutung. Wird reden und wirkt, wozu es Gott gesandt hat. Zu diesem speziellen Vers, da meinte ein Bibelkritiker, in diesem Textabschnitt ist nicht eine Spur von Evangelium erkennbar und selbst der Christusname fehlt. Was soll man dazu sagen? Nun kann ja nicht in jedem Bibelvers der Name Jesus stehen. Und es kann auch nicht jeder Vers eine Verheißung des Evangeliums sein. Ein anderer hält dagegen und sagt, dass hier das Wort Gottes nicht von seinem Inhalt, sondern von seiner Eigenart und von seiner Wirkung beschrieben wird. Das ist die Rede von seiner Lebendigkeit, von seiner Kraft, von seiner durchdringenden und auch von seiner aufdeckenden Wirkung, auch von seiner heilsamen Wirkung. Und es ist doch schon unter allen Umständen Gnade, dass Gott überhaupt mit uns redet. Das ist das Schöne auch an einem Gottesdienst. Dass hier nicht jemand steht und sich etwas aus den Fingernägeln saugt und sagt, jetzt sage ich euch mal etwas, sondern dass das Wort Gottes verkündigt wird. Und dass dieses Wort für Sie und für mich Bedeutung hat, weil der lebendige Gott zu uns und mit uns reden möchte. In dem gesamten Hebräerbrief und besonders in den Kapiteln 3 und 4 geht es um die verheißene Gottesruhe und darum, wie man das Wort Gottes hört. Zu dieser Gottesruhe wollte ja Gott sein Volk führen. Es nimmt vieles Bezug auf den Auszug aus Ägypten und dann die 40-jährige Wüstenwanderung des Volkes Gottes. Sie wollten aus der Sklaverei, wo sie 7 Tage pro Woche arbeiten mussten, wo es keinen Ruhetag gab und keine Festtage, aus dieser Bedrängnis und Sklaverei heraus hat Gott sie geführt, anders wird es genannt, aus der Knechtschaft in Ägypten. Und da sollten sie zur Ruhe kommen. Die verheißene Gottesruhe hing aber damit zusammen, das Wort Gottes zu hören, im Herzen aufzunehmen und dann so zu leben, dass es auch Gott ehrt und ihm Freude macht. Nun, auf das Hören des Wortes Gottes wollten sie gerne verzichten, das verweigerten sie sich. Es wird mehrfach in der Bibel davon geredet, dass das Volk hartherzig war, starrsinnig. Starr heißt, irgendwas ist steif geworden, hart, das war das Herz, nicht aufnahmefähig für Gottes Wort. Damit verwehrten sie sich den Einzug in das verheißene Land und ihren Nachkommen bescherten sie dadurch den Stress der 40-jährigen Wüstenwanderung, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Und aufgrund dieses Ereignisses oder auf diesem Hintergrund schreibt nun der Verfasser des Hebräerbriefes an die Christen dann in den Jahren 50, 60 nach Christus, dass sie diesem Beispiel nicht folgen sollten. Denn das würde bedeuten, dass sie wahrscheinlich in ihrem Leben vom Glauben abfallen und aus der Beziehung zu Gott sich herausbewegen würden und dann definitiv die Ruhe bei oder die Ruhe in Gott zu verpassen und das verheißene Erbe in Christus zu verlieren. Er schreibt, er möchte, dass keiner zurückbleibt und dass die Leute sich alle Tage daran ermahnen sollen, wenn sie das Wort Gottes hören, dass ihr Herz sich dabei nicht verstockt. Der Hebräerbrief richtet sich an Christen, die in den Jahrzehnten, nachdem Jesus auf dieser Erde gelebt hat, heftigem Widerstand und großen Herausforderungen ausgesetzt waren. Das stellte sie teilweise vor tiefgreifende und schwerwiegende Entscheidungen. Im römischen Imperium herrschte bereits Nero. Der hatte einen Hass auf die Christen. Und er beschuldigte die Christen für alles Versagen, alles, was im Römischen Reich nicht gut ging, dafür waren diese Leute schuldig, die jetzt diesem Herrn Jesus huldigten. Er sah sich als Gott, ließ sich verehren wie ein Gott und zwang die Menschen, ihm diese Ehre zukommen zu lassen. Für Christen bedeutete das, wenn sie den Kaiser huldigten wie Gott, dann würde Jesus in ihrem Leben degradiert und die zweite Stelle einnehmen. Das hieße, sie müssten den Glauben an Jesus hinten anstellen und die Ehre dem Kaiser als erstes zukommen lassen. Das wollten sie nicht tun. Die Mehrzahl der Briefempfänger waren Juden, die zum christlichen Glauben gefunden hatten. Gegen das Judentum hatte Nero nichts. Die Synagogen waren nach wie vor erlaubt und offen. Das hieße, die Christen, die jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt den Kaiser ehren wollten, die hätten ja zurückgehen können ins Judentum und in die Synagoge, um dort dann Gott anzubeten. Aber auch in der Synagoge war der Glaube an Jesus nicht erwünscht, weil man ihn nicht als den Messias und den Retter anerkannte. Das hieße auch, der Weg zurück in ihr altes Leben oder in ihre Wurzeln des Judentums war für sie auch keine Option. Was machen? Die Gefahr, das Bekenntnis zu Jesus zu verschweigen, den Glauben abzusagen oder gar vom Glauben abzufallen oder so als, heute sagt man, wie ein Unterseeboot-Christ. Also im Herzen glaube ich, aber nach außen sage ich nichts, damit mir nichts passiert. Das wollten sie auch nicht. Es jedem recht machen und möglichst unbehelligt durch das Leben mogeln, das war für sie keine Option. Für das Leben hier und auch für das ewige Leben stand für sie viel auf dem Spiel. Sich zu Jesus bekennen und das Leben gewinnen oder stillschweigend so tun, als hätte man nichts mit Jesus zu tun und dabei das himmlische Erbe und die ewige Ruhe bei Gott zu verlieren, das lag in der Waagschale. Wofür werden sie sich entscheiden? Und die herausfordernde Frage an uns heute, 2022, in Deutschland, ist gleicher Art. Der Hebräerbrief ist eine eindringliche Ermahnung, aber auch eine Ermutigung an Christen, dem Herrn Jesus treu zu bleiben und den Glauben an Jesus zu bekennen. In Kapitel 3 ermahnt er in Vers 12, seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Achtet also auf euer Herz und damit auf die Beziehung zum lebendigen Gott. In dem ganzen Brief wird bildhaft und eindrücklich hervorgehoben, was Jesus Christus getan hat, was er eingesetzt hat und den Zugang zur Teilhabe am ewigen Reich für uns eröffnet hat. Es wird mit Bezug genommen auf die Stiftshütte und den Tempel, wie dort der Opferdienst vonstatten ging. Und wird dann beschrieben, wie Jesus sich selbst und sein Leben als ein Opfer für uns hingegeben hat. Und dass nun der Zugang frei ist, dass wir hintreten können zu dem Thron der Gnade, damit wir Gnade und Hilfe empfangen für die Zeit, wo uns das nötig ist. Wenn der Glaube bedroht ist, wenn das öffentliche Zeugnis von Jesus in Frage gestellt wird und wenn man aufgrund eines solchen Zeugnisses von den anderen Menschen gemieden oder niedergedrückt oder gar bedroht wird, darum geht es. Und damit verweist der Schreiber auf das lebendige und auf das verkündigte Wort Gottes, das uns unverbrüchlich zusagt, was Jesus für uns getan hat, hat ewige Gültigkeit. Haltet den Glauben, seht zu, dass keiner von euch abfällt. Ein Sprichwort sagt, die Ruhe sei dem Menschen heilig, denn nur Verrückte haben's eilig. Dem Schreiber geht es um die Ruhe bei Gott. Ruhe, ich wage zu behaupten, liebe Freunde, davon sind wir heute weit entfernt. Das Leben ist nicht nur schnell, sondern schneller geworden. Die Ansprüche sind höher und die Ruhe wird von Hektik und von Unruhe verdrängt. Selbst bei den Leuten, die so wie ich im Ruhestand sind als Rentner. Fragen Sie mal die Rentner, wie viel Zeit sie eigentlich haben. Alle schaffen nicht das, was sie sich eigentlich vorgenommen haben und alle werden bedrängt und gedrückt und geschoben, das noch und jenes noch und dahin und dorthin. Und die ganzen Termine, ob bei Ärzten oder Beratern oder Helfern und alles, was damit zusammenhängt. Geduld, liebe Freunde, ist Mangelware. Zeit haben wir nicht, nein, sie treibt uns, die Zeit. Und das Resultat? Menschen sind gehetzt, gereizt, gestresst, überbelastet, krank und kaputt. Die neueren Statistiken zeigen, dass zwar die Corona-Welle viel Krankheitsfälle mit sich gebracht hat, aber die psychologischen Belastungen bei Kindern, Jugendlichen, Angestellten, Arbeitgebern und auch bei Älteren sind wesentlich höher. Diese Zahlen werden leider nicht veröffentlicht und in solchen Inzidenzfällen vorgelegt, wie uns die anderen Krankheitszahlen gemeldet werden. Aber der seelische Schaden, der momentan in unserer Gesellschaft sich ausbreitet, ist riesengroß. Ein heilsames Wort, das ist nötig. Der Glaube und das Bekenntnis zu Jesus werden heute bekämpft wie wohl selten zuvor, hier in Deutschland auf eine schleichende, aber auch auf eine öffentliche Art und Weise. Christen stehen im Kreuzfeuer einer stark ideologisierten, solche Worte. Aber die Ideologien, die so um sich greifen, wir leben in einer ideologisierten Zeit. Und die sozialpolitischen Tendenzen und Toleranzen, das ganze Inklusionsbewegungen, es muss alles für alle passen und für jeden zugeschnitten sein und keiner darf ausgeschlossen sein, ob nun Mann oder Frau oder zwischen Mann und Zwischenfrau oder einseitig sexuell orientiert oder mehrfach sexuell orientiert oder keinerlei sexuelle Orientierung zu haben. Alles muss für jeden irgendwo irgendwie passen und besonders das Wort Gottes. Es weckt Ärger. Kürzlich stand in der neuen Idea vorne drauf, dass das Wort Gottes polarisiert. In Berlin am Stadtschloss ist oben auf dieser Kuppel rundum geschrieben, das hat irgend so ein Kaiser Wilhelm oder sowas da hinschreiben lassen, um deutlich zu machen, hier unten bin ich nicht der Kaiser, der Alleinherrschende, sondern wir stehen unter Gott. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben unter dem Himmel, darin sie sollen selig werden als allein in dem Namen Jesus Christus. Nun wurde dieses Stadtschloss renoviert und die Leute wollten eigentlich den Spruch wegmachen. Die Architekten sagten, das gehört zum Ding dazu. Dann kommen die Gremien zusammen und verfassen einen Text und distanzieren sich öffentlich davon, dass da oben so eine polarisierende Schrift steht und man sich damit nicht einverstanden fühlt. Und wer das liest, soll das bitte eben dementsprechend lesen. Das ist die Zeit heute, 2022, in Deutschland, schreiben Sie irgendwo öffentlich ein Bibelzitat hin und Sie werden sehen, wie sich die Menschheit darüber aufregt und sagt, das Wort spaltet, das polarisiert und das trennt uns Menschen voneinander. Dieser Alleinanspruch der Christen und des Herrn Jesus Christus ist heute nicht mehr tolerabel. So die Zeit, in der wir leben. Menschen, die an das Wort Gottes glauben und sich daran halten, werden so gesehen, als würden sie die Gesellschaft polarisieren. Und die Frage ist, ihr lieben Freunde, haben wir den Mut, uns zu Christus zu bekennen oder schweigen wir lieber? Gehen auf Tauchstation, nur nicht anecken, nur nicht sagen, was ich in meinem Herzen glaube. Und dann kommt das, was viele Leute machen. Glaube ist Privatsache. Ich behalte das für mich. Geht keinem was an. Zu Hause in meinem Stübchen, in meinem Kämmerchen, da kann ich die Bibel lesen, aber mit anderen muss ich ja nicht darüber reden. Bin ja nicht verpflichtet dazu. Seht zu, warnt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass keiner ein ungläubiges oder ein böses Herz habe und vom lebendigen Gott abfällt. Wenn das Herz hart wird und verstockt, dann gibt es keine Medizin, kein Medikament, keinen Impfstoff und kein medizinisches Mittel, um ein verhärtetes Herz zu erweichen und wieder hörfähig zu machen. Die einzige Möglichkeit bietet Gott durch eine, ich sag mal so, Totaltransplantation des Herzens. In Hesekiel 36 verheißt Gott, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich will euch ein Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Damit Gott das machen kann, braucht er aber unsere Einwilligung mit der Bitte, so wie es der David gesagt hat, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen und beständigen Geist. Ein neues Herz, einen beständigen Geist, das ist, was wir brauchen. Und die göttliche Chirurgie ist nicht nur ein Eingriff, der mit einem Mal abgetan ist, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Gott wirkt durch sein Wort. Seit Erschaffung der Welt. Dem Volk während der Wüstenwanderung wurde gesagt, über 40 Jahre habt ihr gesehen, was ich durch mein Wort an euch getan habe und alles, was ich euch zugesagt habe, ist eingetreten und gekommen. Und die herausfordernde Frage ist, aufgrund dessen, was ihr seht, bin ich vertrauenswürdig? Wollt ihr mir vertrauen? Das ist die Frage. Und so ist das Wort Gottes nicht nur das geschriebene, sondern auch das verkündigte Wort Gottes für uns etwas, das wirksam sein will in eurem Herzen. Das Wort, so wie es hier beschrieben wird, lebendig und kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dringt durch, bis es scheidet Seele, Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das sind drei charakteristische Merkmale, die hier genannt werden. Das sind zwei herausstechende Fähigkeiten, die dem Wort Gottes zugeschrieben werden. Und es hat eine universelle und auch enthüllende Wirkung. Die charakteristischen Merkmale, ich will sie nennen, sie heißen, das Wort Gottes ist lebendig. Das sind nicht nur tote Buchstaben, die dastehen. Das Wort Gottes ist kräftig. Energäs steht da, da kommt unser deutsches Wort Energie her. Das ist wie eine Batterie. Ich habe mal eine mitgebracht. Eine Batterie ist energiegeladen. Die braucht aber zwei Pole, um ihre Kraft zu entladen oder zu zeigen, was drinsteckt. Ich habe mal hier die Taschenlampe mitgebracht. Wenn ich jetzt die Batterie mit dem Pol, der da hingehört, da hinhalte, sehen Sie, wie die Lampe leuchtet? An dich, warum nicht? Weshalb leuchtet diese Lampe jetzt nicht? Nee, die ist nicht falsch rum, ich kann sie auch andersrum hinhalten. Jetzt leuchtet sie immer noch nicht. Das, was Sie an Leuchten sehen, das ist der Reflektor davon. Die Batterie hat zwei Pole. Hier einen Pluspol, da einen Minuspol. Wenn ich sie hier rein tue, dann ist da der untere Pol und hier der obere Pol, ne? Der Pluspol und der Minuspol. Ach, hier, da, jetzt leuchtet sie. Schön, ne? Ja. Das Wort Gottes, ihr lieben Freunde, ist energiegeladen, aber es hat eben zwei Pole. Es muss in unserem Herzen, es muss mit dem Herzen und mit dem Leben zusammenkommen, mit Geist und Leben, es braucht diese Anschlussstelle. Wenn wir das Wort Gottes nur in unserem Kopf haben, dann kann es zwar einen großen Kopf machen und uns viel Weisheit geben, aber es wird praktisch im Leben nichts auswirken. Und andere Leute meinen, ich habe es in meinem Leben und ich mache das, was gut und richtig ist, aber auch dann fehlt etwas, die Strahlkraft. Es muss beides zusammenkommen. Geist und Sinn. Das Wort Gottes will durchdringen, dass es scheidet Mark und Bein und Geist und Seele, unser Empfinden und unser Denken, unser Sein und unser Wollen. Und das Wort Gottes ist scharf, wird hier gesagt. Nicht nur lebendig, dass es in sich Kraft hat und Leben entfaltet wie ein Same, das dann etwas aufgeht und Frucht hervorbringt. Es ist nicht nur energiegeladen, dass es etwas ausstrahlt und dann zum Strahlen und zum Leuchten bringt, sondern es ist eben auch scharf und geht hier hinein, sodass es da durchdringt, unser Seele und Geist, Mark und Bein, unser psychisches als auch unser physisches Wesen aufdeckt und nach vorne bringt und zeigt, was darin steckt und was es darin auswirken möchte. Kein Arzt, kein technisches Mittel kann einen verschlossenen und verfinsterten Geist ein rebellisches Wesen oder auch ein lustvolles Herz oder einen unversöhnlichen Geist korrigieren. Das sind geistlich-seelische Probleme, die nur mit geistlichen Mitteln verändert werden können. Wenn Jesus Menschen begegnete, dann merkten sie bald, dass er anders redet und anders handelt. Sie sagten, er spricht mit Vollmacht und entfaltete damit diese Kraftwirkung, die etwas im Leben eines Menschen verändert. Das Wort Gottes kann urteilen oder richten. Hier heißt das Wort Kritikos. Es wird kritisieren, auseinandersieben, analysieren und auch hinterfragen. Wirkt letztlich wie Röntgenstrahlen, indem es aufdeckt und dem, der fähig ist, das zu lesen und zu sehen, der göttliche oder der himmlische Arzt, der kann sehen, wo der Schaden im Herzen sitzt. So hat es die Frau am Brunnen erlebt, als Jesus mit ihr sprach und sie sagen konnte, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieses Wort hat durchdringende Kraft. In England gab es einen Wirt, der ein Spötter und ein Verleugner der Christen war und der sich absolut dem Wort Gottes widersetzte. Er wollte nichts mit Gott und mit seinem Wort zu tun haben. Eines Tages stirbt ein naher Verwandter dieses Gastwirts. In seinem Wirtshaus ging es zu, nach allem anderen nur nicht das, was gut und sittlich tragbar war. Zu der Beerdigung des nahen Verwandten musste er mit hingehen. Aber weil er jemand war, der das Wort Gottes nicht hören wollte, saß er bei der Trauerfeier und als der Pastor anfing zu predigen, hielt er sich die Ohren zu. So saß er die ganze Zeit, während er predigt. Bewusst, reaktiv wollte er dem Pastor zu verstehen geben, was du zu sagen hast, geht nicht in mich hinein, hat mit mir nichts zu tun. Da flog eine Fliege und setzte sich auf seine Nase. Während die auf der Nase saß, musste er sie wegwischen. Und in diesem Augenblick spricht der Pastor von vorne den einen Satz, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Er hielt sich die Ohren wieder zu für den Rest der Trauerfeier. Dieser eine Satz hat ihn so bewegt und nicht mehr losgelassen. Am Abend, wenn er zu Bett ging, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Morgens, wenn er aufstand, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Wenn er in seine verrauchte und dunkle Wirtshausbude gegangen ist, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Wenn er am Abend sah, wie unzügelhaft die Leute sich da drin benommen haben und ihre Zoten losließen, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Bis er eines Tages zu diesem Pastor ging und sagte, ich halte es nicht mehr aus. Und sein Haus bestellte und alles in Ordnung brachte. Und dann lebte und glücklich wurde und sein Restaurant renoviert hat, dass es eine Herberge wurde für Leute, die dort drin zur Ruhe kamen. Gottes Wort wirkt. Man kann sich ihm nicht verschließen. Es wird auch denen aufgehen, die sich ihm möglicherweise absichtlich verschließen wollen. Gottes Wort hat eine universelle, enthüllende Wirkung. Es deckt auf, was im Herzen ist, das, was wir selber nicht sehen können. Jeremia sagte, das Herz ist ein trotziges und versagtes Ding. Wer kann es ergründen? Gott will es aufdecken. Er sieht durch sein Wort hindurch, durch das, was wir vielleicht um uns herum aufbauen, was niemand anders sehen darf. Wie heilsam ist es, wenn Gottes Wort hineindringt in dein Herz, in deine Seele und dann vorwärts bringt, was er haben möchte. Die Einladung, die in den Versen danach kommt, ist, damit wir, wenn das passiert, hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn uns Hilfe nötig ist. Und deshalb meine Bitte an diesem Sonntag, wenn wir dieses Wort Gottes hören, lasst uns nicht verschließen, sondern so wie es in dem Text heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht, sondern lasst es hineindringen als das, was es ist, Gottes Wort, ein heilsames Wort, das dein Leben zurechtbringen will. Und deshalb kannst du heute klare Sache machen, dein Leben vor dem Herrn Jesus ausbreiten und sagen, Herr, bring du zurecht, was in deinen Augen nicht recht ist. Bring du in Ordnung, was vor dir nicht bestehen kann. Und lass uns dann, wenn wir das Abendmahl feiern, das auch als ein Segen erleben und wir darin die Worte hören, gebrochen für dich, vergossen für dich, damit das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, auch dich reinmacht von aller Sünde und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Denn wer sich zu Jesus hält, der erlebt Gott als seinen Freund. Und das wünsche ich euch und mir in gleicher Weise. Amen.